Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Mitgründerin von DigiLeap Law, Rechtsanwältin und Host eures Podcasts. Heute spreche ich mit Ann-Kathrin Brock. Ann-Kathrin ist Senior Associate bei Graf von Westfalen und sie ist Legal Designerin. Wie sie dazu kam, Legal Designerin zu werden und was Legal Designer überhaupt machen, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Ann-Kathrin. Hallo, liebe Ann-Kathrin, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast im Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung, Nadine. Ich freue mich auch wirklich sehr, hier zu sein.
Ja, hol uns doch vielleicht zum Anfang mal ab. Du bist ja Rechtsanwältin und Legal Designerin. Wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist und was hat dich auch insbesondere zum Legal Design gebracht?
Ja, wie bin ich da hingekommen, wo ich heute bin? Ich habe erst einmal, ja, vor mittlerweile 4 Jahren, also unmittelbar nach meinem zweiten Staatsexamen, meine Tätigkeit als Anwältin im öffentlichen Bau- und Fachplanungsrecht begonnen. Öffentliches Bau- und Fachplanungsrecht war jetzt nicht unbedingt ein Bereich, in dem ich während meines ganzen Studiums oder während des Referendariats darauf hingearbeitet habe, aber immer ein Bereich, für den ich mich interessiert hatte. Es gibt ja in der Tat Juristen und Juristinnen, die so ganz stringent auf einen bestimmten Bereich, sozusagen sich auf einen bestimmten Bereich, ja, fokussiert haben. Das war bei mir auf jeden Fall anders. Ich habe mich wirklich in verschiedenen Rechtsgebieten ausprobiert. Also es begann im Familien- und Erbrecht, im Studium und in der Promotion, ging dann ins Medien- und Urheberrecht während des Referendariats und dann eben öffentliches Recht im Studium. Aber was tatsächlich mich während all dieser beruflichen Stationen so ganz stringent begleitet hatte, war der Gedanke, dass mir bei der rein juristischen Arbeit, bei dieser rein juristischen Beratung irgendetwas fehlt. Also beispielsweise kam immer wieder der Gedanke auf, warum juristische Beratung, warum juristische Texte, also warum sind die so, wie sie sind? Also geht es nicht irgendwie anders? Geht es nicht irgendwie zugänglicher? Ich gehöre jetzt zum Beispiel nicht zu denjenigen, die sich entsprechende Texte durchlesen und direkt denken, ja, okay, klar, darum geht's, sondern es kommt, und ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr viel juristische Texte lesen müssen, also im Rahmen meiner Promotion oder auch im Rahmen des 4 Jahre Berufserfahrung. Und es kommt immer noch vor, dass ich wirklich vor Texten sitze und denke, okay, das muss ich mir jetzt eher noch mal so 2 bis 7 Mal durchlesen, bis ich den Kern verstanden habe. Und das war ein Punkt, der mich total gewurmt hat. Und sozusagen mal unabhängig auch von den juristischen Texten bezog sich dieser Gedanke auch so auf juristische oder juristisch geprägte Prozesse. Während des Referendariats durchläuft man ja zum Beispiel verschiedene Stationen. Und wenn wir jetzt mal die Gerichtsstationen uns angucken, dann kam auch immer wieder der Gedanke auf, warum laufen dort die Prozesse und Abläufe so, wie sie laufen. Also Beispiel, warum werden Akten immer noch von Gerichtsgebäude zu Gerichtsgebäude oder von Raum zu Raum getragen? Und geht es nicht irgendwie dynamischer und digitaler? Und wirklich sozusagen, dann ploppte das Thema Legal Design bei meiner Kanzlei auf. Wir haben nämlich bei meiner Kanzlei, also DVW Graf von Westfalen, haben wir mit der Innovationsberatung Business Legal Design einen Legal Design Workshop veranstaltet. Und da war mir schon bei der Einleitung von Business Legal Design, da sagten die, Legal Design soll das Recht verständlicher machen, war mir sofort klar, das ist das, was ich machen will, was ich machen muss und wonach ich vor allem die ganze Zeit während meiner beruflichen Station gesucht hatte. Und genau, dann habe ich im Nachgang Kontakt zu Alicia von Business Legal Design aufgenommen, um erstmal rauszufinden, wie der Bereich überhaupt aussieht und welche Skills ich dafür brauche, um wirklich als Legal Designerin tätig zu werden. Und ein Weg, den ich dann gegangen bin, ist, in dem Bereich Design Thinking vorzubilden. Das geht in Deutschland, in Potsdam, an der Hasso-Plattner-Institut. Da kann man nicht nur studieren, sondern kann tatsächlich auch eine Ausbildung zum Design Thinking Coach machen. Und die habe ich sofort gemacht. Und ja, genau, jetzt bin ich seit gut 1,5 Jahren Legal Designerin, sprich ich wende die Design Thinking Methode in der Kanzlei ein und genau, begleite entsprechende Legal Design Projekte.
Ja, super interessant. Vielen Dank fürs Erzählen.
Ich kann das total gut nachvollziehen, diesen ja, Start damit, dass man sich erstmal für total vieles interessiert, in vieles reinguckt. Das war bei mir auch so ähnlich. Ich hatte auch viele juristische Bereiche, die mich interessiert haben und habe das auch alles aufgesogen, ohne da schon von Anfang an so ein krasses Ziel zu haben, wo es hingeht. Und du hast ja auch schön diesen Prozess beschrieben, wie es bei dir an den Punkt gekommen ist, wo du aber verstanden hast, hey, eigentlich all das, was mich so beschäftigt, vielleicht auch in verschiedenen Rechtsgebieten, kann man im Grunde genommen auf diesen Punkt von Legal Design und der Frage, wie stellen wir eigentlich Recht verständlicher dar, zurückbringen. Das finde ich ist immer so eine ganz coole Erkenntnis, weil man so plötzlich versteht, ah ja, alle meine verschiedenen Interessen laufen hier irgendwie dann doch zusammen in diesem Punkt. Also warum sind Texte so gestaltet, wie sie sind und kann man das vielleicht auch anders machen? Jetzt hast du ja schon erzählt, wie du denn da hingekommen bist, nämlich über Design Thinking und eine Weiterbildung in dem Bereich. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was Design Thinking bedeutet und wie diese Methode anzuwenden ist.
Ja, gern. Design Thinking ist eine Methode, die aus dem Design stammt, also eine Methode, mit der Designer an komplexe Probleme ja in einem ersten Schritt ermitteln und sie dann in einem weiteren Schritt lösen. Und die Besonderheit dieser Methode ist, dass Designer sowohl bei der Problemermittlung als auch bei der Problemlösung sich quasi die ganze Zeit so eine nutzerinnenzentrierte Brille aufsetzen. Das heißt also, es findet sowohl bei dem Research, sozusagen bei der Problemermittlung als auch bei der Lösung eine permanente Rückkopplung mit den Nutzenden statt. Und der Gedanke ist eben, dass man nicht irgendeine Lösung schaffen will, sondern dass man eine Lösung schafft, die tatsächlich von den Nutzenden angenommen wird. Und das schafft man nur dann, wenn man diese bedarfsgerecht ausgestaltet. Und sozusagen, um das wiederum herauszufinden, tritt man permanent in die Interaktion mit den Nutzenden und befragt sie nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Wünschen, nach ihren Gefühlen, nach Herausforderungen, um die dann auch entsprechend zu bearbeiten, verarbeiten, auszuwerten. Das heißt also, es ist eine Lösungsmethode, die im Kern nutzerzentriert ist.
Das klingt ja jetzt im ersten Moment so ein bisschen abstrakt. Wenn wir das jetzt mal vereinfachen und runterbrechen auf Anwendungsbereiche, wo hilft Legal Design? Also was kann man damit machen?
Also, wenn wir es mal einfach gedacht sozusagen, also Legal Design ist ja im Kern erstmal ein Oberbegriff für wirklich so eine Vielzahl von verschiedenen agilen, interdisziplinären Innovationsansätzen. Und im Kern beziehen die sich alle auf ja, die Entwicklung oder die Weiterentwicklung von nutzerzentrierten Rechtsdienstleistungen und Produkten. Und so ein ganz gängiges Beispiel ist mein Lieblingsbeispiel, die Vereinfachung von Texten, sprich zum Beispiel AGBs. Und besser gestalten bedeutet im Bereich Legal Design, dass, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass die entsprechenden Rechtsdienstleistungen, die entsprechenden Rechtsprodukte, also in diesem Falle die AGBs, so designt werden, so gestaltet werden, dass sie im Hinblick auf den Inhalt, auf die Länge, aber auch zum Beispiel auf die Optik den Nutzenden also einen echten Mehrwert schaffen. Wenn wir jetzt mal beim Thema AGB bleiben, wir kennen es alle. Sei es jetzt juristische Laien oder auch wir JuristInnen. Es gibt, würde ich mal behaupten, nicht so viele, die AGB immer lesen.
Wahrscheinlich gibt es niemanden, der die AGB immer liest.
Die Betonung auf immer.
Ich würde auch behaupten, dass es relativ viele Leute gibt, die AGB nie oder fast nie lesen.
Ja, also wahrscheinlich kann man tatsächlich in der Tat diese These auch ein bisschen zuspitzen. Und die Frage ist ja, woran liegt das? Also für mich persönlich kann ich sagen, das beginnt schon bei der Schriftgröße. Was ist das? Schriftgröße 4, 3. Über die komplizierte juristische Sprache bis hin zu diesem Umfang, der einen teilweise nahezu erschlägt. Und das ist super schade, weil AGB ja durchaus sehr viel Wichtiges und vor allem Interessantes und Nützliches beinhalten. Und außerdem steht es ja auch letztlich in einem totalen Konflikt mit dem eigentlichen Kern und Ziel, ne, von AGB-Recht, Regelung verständlich, transparent zu machen. Und dennoch gibt es dann in Ziffer 3, Buchstabe Y, eine Klausel, die jetzt gerade so gemessen an den AGB-rechtlichen Regelungen nicht überraschend ist, aber gerade wieder so ist, dass sie eben doch nicht gelesen wird. Und ja, wie kann Legal Designer jetzt helfen? Also so wie ich es gerade schon gesagt habe, man nimmt erstmal Abstand von dieser klassischen AGB-Schriftgröße, von dieser klassischen juristischen Sprache und bereitet AGBs grafisch und optisch so auf, dass Leserinnen und Leser durch die AGB geführt werden, quasi wie so eine Art Betriebsanleitung. Und das geht, indem man ganz einfache grafische Stilmittel, die wir alle von Word kennen, also durch irgendwelche Hervorhebungen, dass man die integriert bis hin zu, wir ersetzen Texte durch Flowcharts, durch Verbindungslinien, durch Tabellen oder aber auch einfach mal ganz mutig sein durch Icons. Weil gerade dadurch, also durch diese Visualisierungen, schafft man es eben, dass man so die, ja, dass man die Aufmerksamkeit auf die entscheidenden Sachen lenkt und dadurch vor allem die Lesbarkeit auf ein höheres Level hebt.
Ja, du hast jetzt einen zum Beispiel genannt, die juristische Sprache vereinfachen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere Kollege, Kollegin vielleicht sagt, ja, wie soll das denn gehen? In der Juristerei ist ja die Sprache so wichtig als präzises Werkzeug. Das kann man doch gar nicht vereinfachen. Was würdest du so jemand entgegenhalten oder wie würdest du auf diesen Einwand reagieren?
Ja, ich würde sagen, es geht doch. Was wir Juristen und Juristinnen ja auch einfach viel kennen, ist sozusagen diese juristische Sprache aus den klassischen juristischen Gesetzen, aus den juristischen Büchern. Und es geht nicht darum, dass man rechtliche Texte, falsch ist zu hart gesagt, aber dass man das in der Form nicht wiedergibt, sondern dass man eben von diesem klassischen juristischen Ton Abstand nimmt. Man kann Juristerei auch einfach erklären, ohne dabei Fehler zu machen, ohne davon im Kern, ja, juristische Fehler zu machen, so kann man es vielleicht sagen. Also,
gibt es da auch eine bestimmte Vorgehensweise oder irgendwie, oder kannst du vielleicht erklären, wie du da rangehen würdest, wenn du das machst?
Ja, also ein Beispiel ist, dass man in der Tat den juristischen Text einfach durch grafische Stilmittel ersetzt. Also dass man, wenn wir uns Vertragswerke angucken, die teilweise bis zu 100 Seiten gehen können, dass man sagen muss, also ein Vertrag muss eben nicht nur aus 100 Seiten Text bestehen, sondern wir können wesentliche Passagen auch durch Icons aufbereiten. Und das lenkt, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach wirklich die Aufmerksamkeit dann auf die entscheidenden Stellen und schafft es für die Leserinnen und Leser, die Texte zu verstehen.
Ja. Voll spannend. Ja, genau, es hat so einen Gamification-Aspekt und es ist ja auch was sehr Zeitgemäßes, weil wir einfach mehr und mehr über diese Icons kommunizieren. Das finde ich auch so faszinierend zu beobachten. Also sowohl in meiner eigenen Wahrnehmung, als auch ich als Icon-Benutzer, wie etwas, was ich vor 10 Jahren noch irgendwie fast unseriös fand, mittlerweile zu meinem also normalen Kommunikationsgebrauch mehr und mehr auch im Businessbereich sogar dazugehört. Und ich es auch als Erleichterung teilweise empfinde, wenn jemand wirklich Icons oder kleine Zeichen so geschickt einsetzt. Also zum Beispiel in LinkedIn-Texten ist es ja mittlerweile total üblich. Und ich finde, es hilft wirklich, Dinge wesentlich schneller zu verstehen.
Ja, total.
Jetzt habt ihr ja in der Kanzlei auch schon Legal Design-Projekte durchgeführt, wie ich ja aus unseren zahlreichen Gesprächen, die wir auch dazwischen hatten, weiß. Was habt ihr denn da so gemacht? Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen auf so eine Projektreise, die ihr da durchgeführt habt?
Ja, gern. Grob gesagt kann man beschreiben, dass wir vor allem die Methoden und Prozesse des Legal Designs eingesetzt haben, um Abläufe und Prozesse nutzerzentrierter zu gestalten. Und unser aktuellstes Legal Design Projekt widmete sich zum Beispiel der Optimierung von kanzleiinternen Abläufen und Dienstleistung für unsere Mandantschaft im Rahmen des Projektmanagements von Planfeststellungsverfahren. Also die Ausgangssituation war, die Kanzlei betreut eine Reihe von Planfeststellungsverfahren. Das sind Verfahren für Großprojekte, beispielsweise so große Energieinfrastrukturprojekte, wenn also eine Stromtrasse von Norden nach Süden gebaut werden soll. Und im Rahmen dieser Projekte ist unsere Kanzlei als sogenannter Projektmanager tätig. Das bedeutet, wir unterstützen bei ganz bestimmten Verfahrensschritten, sei es, wir erstellen Verfahrensleitpläne, wir betreuen das Qualitätsmanagement der Planunterlagen der entsprechenden VorhabenträgerInnen bis hin zu Fristenkontrolle. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch vor allem, dass wir das Einwendungsmanagement betreiben. Bedeutet, im Rahmen von diesen großen Verfahren finden auch sehr umfangreiche Beteiligungen von BürgerInnen und betroffenen Behörden und Vereinigungen statt. Das bedeutet also, die Betroffenen können im Rahmen einer bestimmten Frist können die Einwendungen und Stellungnahmen hervorbringen. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir eine Stromtrasse zum Beispiel von Norden nach Süden bauen, können das unheimlich viele Betroffene sein. Und da unterstützen wir die Behörden, indem wir diese Einwendungen prüfen, indem wir die bewerten, vor allem am Ende auch sicherstellen, dass man sich entsprechend mit denen in der Genehmigungsentscheidung auseinandergesetzt hat. Das heißt also, es ist wirklich, was ich gerade beschreiben wollte, ist, es wirklich ein wahnsinnig komplexes Verfahren. Und mittlerweile ist es so, dass die Kanzlei diese Verfahren, also diese Möglichkeit, teamübergreifend, also dezernatsübergreifend tätigt. Und unsere Ausgangssituation war, dass wir im Hinblick darauf, dass wir wirklich dezernatsübergreifend mittlerweile tätig werden, Standards in dieses Projektmanagement reinbringen wollen, in Form von Automatisierungen, aber auch Digitalisierungen. Und das war sozusagen, es betrifft nicht nur uns intern, also uns sozusagen unsere Abläufe innerhalb der Kanzlei, sondern wir wollten auch für unsere Mandantschaft entsprechende Vereinfachungen, Automatisierungen und vor allem auch Digitalisierungen reinbringen. Ja, und da wussten wir, dass Legal Design Thinking, also die Design Thinking Methode, das perfekte Werkzeug bildet, um diesen komplexen Prozess in einfache Strukturen herunterzubrechen. Und ja, das haben wir gemacht. Ein Kernelement ist dabei und so haben wir gestartet, dass wir uns wirklich an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir brauchen ein interdisziplinäres Team. Denn das Projektmanagement im Planfeststellungsverfahren, das machen eben nicht nur Juristen und Juristinnen, sprich Associates und Partner und Partnerinnen, sondern da sind, natürlich ist da auch unsere Assistenz beteiligt. Da ist auch unser Legal Operations Team beteiligt. Da ist auch unser Legal Tech Team beteiligt. Das heißt also, wir haben wirklich in einem allerersten Schritt uns erstmal mit ein interdisziplinäres Team zusammengestellt, was total gut war, weil wir wirklich am Ende einen bunten Strauß an unterschiedlicher Expertise hatten, auf der wir dann aufbauen konnten. Und genau, dann folgte ein erster Kickoff-Workshop. Das Projektteam hat sich also in einem ersten Schritt erstmal mit diesem wahnsinnig komplexen Verfahren auseinandergesetzt und hat dann dieses Verfahren in einzelne Schritte ja auseinandergedröselt und hat geschaut, wo liegen aktuell die Pain Points, wo liegen die Gain Points, also wo hakt es, wo liegt aber auch schon Verbesserungspotenzial. Und ich hatte es ja vorhin kurz beschrieben, sozusagen ein Kerngedanke von Design Thinking ist ja, wir brauchen diese ständige Rückkopplung zu den Nutzenden. Und diese Nutzenden sind nicht nur wir als Kanzlei, unsere Mitarbeitenden, sondern das ist auch unsere Mandantschaft. Also folgte dann in einem nächsten Schritt eine ganz umfassende Interviewphase. Wir sind also in Interaktion mit unserer Mandantschaft gegangen und haben das Projekt vorgestellt und haben gesagt, so, wir wollen unser Projektmanagementprozess standardisieren. Wo bestehen dann aus Ihrer Sicht aktuell sozusagen Probleme? Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Und es war wirklich toll, weil die Mandantschaft super mitgemacht hat. Also die fanden das total cool, mit integriert zu werden in den Prozess und fragen auch heute noch nach, wo steht ihr denn bei dem Projekt und was ist dabei rausgekommen? Genau, und du kannst dir vorstellen, wir hatten wirklich am Ende dieser Interviewphase erstmal eine Flut an Daten. Und diese Daten haben wir dann oder mussten in einem ersten und einem nächsten Schritt dann ausgewertet werden. Und das gehört eben auch zum Design Thinking dazu, dass man sozusagen nicht direkt auf die Lösung springt, sondern dass man sich in einem allerersten Schritt erstmal ganz ausführlich mit dem Kern der Herausforderungen, mit den Bedürfnissen auseinandersetzt, schaut die Gemeinsamkeiten, um dann auf dieser Grundlage in die entsprechende Lösungsentwicklung zu springen, sozusagen. Oder nicht zu springen, aber zu starten. Genau, und dann haben wir Lösungen generiert, das war super, und haben dann Ergebnis 3 Prototypen entwickelt. Prototypen, das ist auch so ein Begriff, der aus dem Design Thinking stammt. Das meint, man versucht, die Lösung, die man entwickelt hat, ganz, ganz schnell erstmal greifbar zu machen. Der Gedanke ist, dass man eben nicht sehr viel Zeit und Ressourcen und vor allem Kosten in eine Lösung steckt, die am Ende nicht funktioniert. Und wann funktioniert sie nicht? Wenn sie am Ende die Bedürfnisse der Nutzenden nicht abdeckt. Das heißt, man versucht, die Idee, die man hat, erstmal in diese Rohfassung zu packen, sichtbar zu machen und sie dann wieder den Nutzenden, also unserer Mandantschaft, zu präsentieren und Feedback einzuholen. Und an diesem Punkt befinden wir uns gerade. Wir haben einen Prototypen geschaffen. Vielleicht erzähle ich ganz kurz auch nochmal zu dem, was wir da gemacht haben. Wir haben eine Plattform geschaffen. Eine Plattform, auf der man quasi in Echtzeit beobachten kann, wo man sich aktuell in dem Planfeststellungsverfahren befindet. Und ich muss zugeben, Plattform klingt jetzt natürlich nicht nach der innovativsten Idee der Welt. Den Mehrwert, den wir bei unserer Plattform hier jetzt aber sehen, ist, dass diese Plattform tatsächlich auf Grundlage dieser umfassenden Analyse, dieses umfassenden User Researches, die Besonderheit aufweist, dass sie auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und das beginnt von diesem Einbindungsmanagement. Also wir können auf dieser Plattform sehen, wann welche Einbindung, Stellungnahme eingegangen ist. Ist diese Einbindung schon bewertet worden? Ist sie geprüft worden? Bis hin zu, wo steht unsere Mandantschaft aktuell kostentechnisch? Welche To-Dos sind noch offen? Und tatsächlich auch so ganz einfache, praktikable Fragen. Im Rahmen der Interviews kam nämlich auch raus, dass die Mandantschaft gerne wissen möchte, wann die zuständigen Anwälte und Anwältinnen im Urlaub sind. Sie wollen sich nämlich in der Tat sozusagen out of office Image fahren und sofort wissen, okay, wann ist wer im Urlaub und an welche Vertretung muss ich mich wenden. Das heißt also, diese Plattform hat dann auch wirklich diese kleine Feinheit noch, dass man sehen kann, wann sind unsere Anwälte und Anwältinnen bei den zuständigen Mitarbeitenden im Urlaub und wer ist die Vertretung. Genau, da befinden wir uns jetzt gerade. Also wir haben jetzt diesen Prototypen zunächst auf Papier erarbeitet und mittlerweile ist er auch schon digital und befinden wir uns da in der Feedback-Phase. Das heißt also, wir verfeinern den Prototypen und genau.
Das heißt, ihr habt jetzt die Plattform schon gebaut und holt dazu Feedback ein. Mega
Richtig.
cool. Also du hast ja jetzt gerade so ein siebenschrittiges Vorgehen geschildert und das finde ich gibt jetzt echt einen total guten Überblick. Also einmal hast du gesagt, es ist wichtig, ein interdisziplinäres Team zusammenzustellen, wo wirklich verschiedenste beteiligte Mitglieder drin sind. Zweitens, man fängt an mit einem Kickoff, wo man sich erstmal gemeinsam bespricht und zusammenfindet und über Painpoints und Gainpoints spricht, wahrscheinlich auch über mögliche Thesen und einen Fragenkatalog dann auch
Genau.
erarbeitet. Um drittens in diese Interviewphase mit den Mandanten und Mandantinnen einzusteigen und dann ganz viele Informationen erstmal zu sammeln. Im vierten Schritt die Daten auszuwerten. Im fünften Schritt dann aus den ausgewerteten Daten eine Lösung zu entwickeln. Und im sechsten Schritt ist, hast du auch gesagt, ist ganz wichtig, dann auch schnell in diesen Bau von Prototypen zu kommen, also die Lösung greifbar zu machen. Und da hast du auch sehr schön erzählt, wie das bei euch aussah mit dieser Plattform, die dann verschiedenste Informationen enthält, zum Beispiel Items, Kostenstand, To-Dos, Urlaubsinformationen. Und dann im siebten Schritt macht ihr jetzt nochmal so einen Feedback-Zyklus, wo ihr mit der gefundenen Lösung, die möglicherweise die abschließende ist, wahrscheinlich aber auch eher noch eine Zwischenlösung, die nochmal verfeinert wird, wo ihr nochmal auf die Mandantin zugeht und Feedback dazu einholt.
Ganz genau, ganz genau. Also wir haben in einem ersten Schritt haben wir den Prototypen innerhalb der Kanzlei getestet, haben dann auf Grundlage dieser Testings das Feedback eingebaut, den verfeinert. Und der nächste Schritt wird jetzt in der Tat sein, im Rahmen von verschiedenen Feedbackschleifen mit der Mandantschaft den Prototypen weiterzuentwickeln. Und sozusagen man implementiert, das heißt, man investiert erst dann entsprechende weitere Kosten, wenn man auch wirklich sicher ist, dass diese Lösung die Bedürfnisse von uns und unserer Mandantschaft abdeckt. Erst dann.
Wie habt ihr, wenn du sagst, weitere Kosten sollen erst später investiert werden, wie habt ihr jetzt, also habt ihr dann so einen Klickdummy erstmal gebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also auch da, Teil des Projektteams war ja auch, waren zwei Mitarbeitende aus unserem Legal Operations Team. Und ich muss dir sagen, die haben also nicht mal innerhalb von 24 Stunden aus unserem analogen Prototypen, aus unserer analogen Plattform über, wie du sagst, Click Dummy, eine digitale Plattform geschaffen. Und auf die können wir aktuell also zugreifen. Wir können auch auf dieser sozusagen auf entsprechend, also intern auf die Plattform zugreifen und unser Feedback vor allem schon selbstständig einbauen.
Was macht dann nochmal die Endlösung aus? Also was kommt dann sozusagen noch da drauf? Also die Kosten, bei denen man jetzt sagt, okay, das wollen wir im Moment noch nicht machen, sondern erst wenn wir wissen, das ist die endgültige Lösung oder zumindest
Ja,
temporär endgültig.
also was ich mir beispielsweise vorstellen könnte, ist aktuell, wenn wir bei dem Thema Einwendungsmanagement bleiben, läuft es so, dass die Einwendungen, die wir bekommen, die werden von dieser Plattform erfasst. Es wird aufgenommen, wann ist die Einwendung eingegangen, wer hat sie wann geprüft und wurde sie genau wie bewertet. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt, also der funktioniert aktuell händisch durch uns. Da sitzt jemand, der das eingibt, dass sowas zum Beispiel später durch eine KI ersetzt wird. Und das bedeutet ja nochmal mehr Zeit und mehr Kosten. So. Und das wäre für mich der nächste Schritt. Aber ein Schritt, der erst dann gegangen wird, wenn wir uns sicher sind, dass wir zum Beispiel Thema Einwendungsmanagement brauchen.
Vielleicht auch solche Fragen wie kann die Plattform auch eine Schnittstelle für den Mandanten bekommen, weil das wäre ja für den Mandanten dann auch interessant, also die Plattform halt selber jederzeit einsehen.
Das ist sowieso geplant. Also diese Plattform kann nicht nur die Kanzlei, die können nicht nur wir einsehen, sondern wir wollen im Rahmen dieses Prozesses, im Rahmen des Projektmanagements die ganze Zeit größtmögliche Transparenz mit unserer Mandantschaft schaffen. Und also das kann sie aktuell sowieso.
Ja. Mega cool. Ist echt total, total spannend. Da wird dieses, also vielleicht ein bisschen abstrakte Thema Legal Design ja auch, also einfach viel greifbarer. Was glaubst du denn, an welchen Stellen wir insgesamt Legal Design noch einsetzen sollten, um recht verständlicher oder kundennäher zu machen? Gibt es da so Bereiche, die dir vielleicht besonders am Herzen liegen, wo du sagst, wow, das wäre echt mal nötig?
Ja, also aus meiner Kanzleibrille betrachtet und ein Thema, was mittlerweile ja auch schon in sehr vielen Kanzleien und Unternehmen angekommen ist, ist das Thema, was ich gerade auch schon angeschnitten habe, Legal Tech und Legal Operations. Da sehe ich eine unheimliche Schnittstelle zu Legal Design. Legal Operations steht ja für Optimierung von Prozessen, Strukturen und Ressourcen. Das heißt also, Ziel ist, wir wollen Effizienz und Qualität oder wir wollen die Effizienz und Qualität unserer juristischen Arbeit steigern. Das heißt also, dieses Legal Operations Team schaut sich ja die Kanzlei ganz einheitlich an, von Finanzen über Erbringung unserer Dienstleistungen, strategische Entscheidungen bis zum Einsatz halt von auch Legal Tech Methoden. Und da spielt Legal Design eine wichtige Rolle, weil, wie ich es gerade schon erläutert habe, sorgt Legal Design Thinking ja dafür, dass die Lösungen auf die Bedürfnisse unserer Nutzenden zugeschnitten sind, sprich von den Nutzenden angenommen werden. Und heißt, Legal Design kann und sollte vor allem in diese ganz klassischen Legal Operations Anwendungsfälle integriert werden.
Hast du da so einen Fall, wo du sagen würdest, das ist vielleicht so ein klassisches Beispiel aus dem Bereich Legal Ops?
Also wenn wir einfach mal bei unserem aktuellen Projekt bleiben, es gibt mittlerweile, gibt es schon, also sozusagen dieses Projektmanagement, es gibt Projektmanagement-Tools. Und das hätten wir grundsätzlich auch machen können. Wir hätten auf den Markt gehen können und uns ein Projektmanagement-Tool einkaufen können. Uns bringt aber das schillerndste, das schickste, das innovativste Tool nichts, wenn es von den jeweiligen Nutzenden, in unserem Fall von der Mandantschaft, nicht angenommen wird. Und es wird nicht angenommen, wenn es eben nicht bedarfsgerecht ausgestaltet wird. Deswegen auch da immer die Empfehlung wirklich an Kanzleien und Unternehmen, dass sich jedes Legal Operations Team, jedes Legal Tech Team von vornherein eine Legal Designerin, einen Legal Designer reinholt, um das zu verhindern.
Ja, ich finde, das ist in diesem Bereich sowieso so eine große Challenge. Wir sind ja gerade so ein bisschen wegzukommen von dem, ich kaufe das mal ein, weil es cool ist und weil ich mir dann als Kanzlei sagen kann oder irgendwo draußen draufschreiben kann, wir nutzen Legal Tech, auch wenn in der tatsächlichen Day-to-Day-Anwendung die Anwendungsbereiche dann oft doch noch eher so ein bisschen beschränkter sind, wirklich hinzukommen zu, was du auch gesagt hast, so Lösungen, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt wirklich eine Arbeitserleichterung für mich. Nicht nur irgendwas, was mich vielleicht sogar länger, wo ich sogar länger brauche, weil ich noch nicht genau weiß, wie es geht oder auch nur gleich lang. Weil wenn ich genauso schnell mir mein Template ziehen und meine drei Felder ausfüllen kann, als dass ich irgendein Legal Tech dazu benutze, macht es für mich halt keinen Sinn. Sondern man muss halt diese Anwendungsfälle finden, wo man wirklich die Ersparnisse hat. Die findet man halt nur, wie du es ja so schön und anschaulich ausgeführt hast, wenn man sich auch wirklich mal mit den Bedürfnissen der Menschen beschäftigt, die damit arbeiten, seien es jetzt also interne Kunden und Kunden, also die Anwälte, das Sekretariat, die damit arbeiten, oder halt auch die externen, die Mandanten, die Mandanten.
Absolut, ja, total.
Du hattest das jetzt vorhin schon mal angesprochen, bei dieser Plattformlösung, dass man da auch noch KI-Funktionen integrieren könnte. Wo siehst du denn in meinen Schnittstellen zwischen Legal Design und KI?
Ja, also auch da sehe ich die Schnittstelle Total. Also ich sehe total die Möglichkeit, dass man diese nutzerzentrierten Designprinzipien mit diesen fortschrittlichen Technologien der KI verbindet. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel Problemidentifikation oder Problemlösung im Rahmen dieser großen Projekte sehen. Ich hatte ja schon mal, oder ich habe vorhin ja schon berichtet, im Rahmen dieser Design Thinking Prozesse sammelt man ja Best Case wirklich eine wahnsinnige Flut an Daten. Je mehr Daten man sammelt, desto besser. Aber natürlich, desto schwieriger, sie entsprechend auszuwerten. Und genau an diesem Punkt kann KI mit ins Spiel kommen. Also KI kann in der Tat im Rahmen von Legal Design Projekten eingesetzt werden, um eben aus diesen riesigen Datenmengen Muster und Trends zu erkennen oder aber auch noch weiterzugehen, zum Beispiel Probleme oder Chancen aufzudecken, oder vor allem auch Daten zu clustern und zu visualisieren. Das kann sie ja mittlerweile auch schon. Das ist so ein Aspekt, den ich sehe. Der andere ist aber tatsächlich auch, dass man KI-Modelle natürlich auch bei der Generierung von Lösungen oder von Lösungsvorschlägen, dass die auch da unterstützen können. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass, also so wie ich es vorhin schon beschrieben habe, mit Blick auf das Einwendungsmanagement, dass gerade so KI-gestützte Prototypen immer größere Rolle spielen werden. Wenn wir das Thema Einwendungsmanagement nehmen, können auch da KI-gestützte Prototypen einfach dabei helfen, bei der Auswertung, ne? Also entsprechende Daten zu clustern und damit wirklich im Ergebnis dazu beitragen, dass man ja intelligentere Prototypen hat.
Ja, besonders wenn man sie dann noch zusätzlich schlauer macht und anlernt mit dem Wissen zu bestimmten Verfahren, zum Beispiel wie Dinge bewertet oder argumentiert wurden, stelle ich mir das auch echt ein sehr wertvolles Tool vor. Ja, super spannend, auch dein erster Anwendungsfall mit der Clusterung. Das ist ja was, wo wirklich KI auch jetzt schon echt greifbar helfen kann. Ja, super spannend. Vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast in die Welt des Legal Design und wie ihr das tatsächlich in die Anwendung bringt. Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an dich, die ich all meinen Podcast-Gästen und Gästinnen stelle. Und zwar ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, was wir als Juristen und Juristinnen mehr beitragen können zu einer lebenswerten Welt. Und ich sage gerne so mit Blick auf Innovation, Natur und Gesellschaft, weil ich glaube, dass wir ja da einfach auch noch ein bisschen mehr beitragen können. Was ist deine Meinung dazu? Was glaubst du, was wir machen können? Was sind vielleicht auch Bereiche, wo du sagst, da setze ich mich selber ein, da habe ich ein Interesse dran?
Ein Gedanke, der ja aus meiner Brille als Legal Designerin naheliegt, ist in jedem Fall der verbesserte Zugang der Gesellschaft zum Recht. Aktuell besteht meines Erachtens einfach weiterhin noch eine zu große Lücke zwischen ja, Legal und Legal-Unerfahrenen, also juristischen Laien. Und meines Erachtens ist es unsere Aufgabe als Juristen und Juristinnen, gerade hier die Brücke zu schlagen. Das heißt also, meines Erachtens reicht es eben nicht nur aus, dass wir als Juristen und Juristinnen ja Rechtsauskunft auf fachlich höchstem Niveau erbringen, sondern unsere juristische ja, Beratung und Dienstleistung vor allem so bedarfsgerecht zuschneiden, dass sie eben auch von juristischen Laien verstanden werden. Und das heißt also, juristische Laien wissen, worum es geht und auch wissen, was ihre Rechte sind. Und das trägt natürlich auch total dazu bei, dass entsprechende Rechtsungleichheiten bekämpft werden und damit also ja BürgerInnen alle gleiche Chancen haben. Und vielleicht, wenn ich so überlege, gerade auch aus sozusagen, das war jetzt so die Legal Designerinnen Brille, wenn ich so an meine Tätigkeit als Anwältin im öffentlichen Baurecht denke, da kommt es auch vor, dass wir Gerichtsverfahren machen. Gerichtsverfahren in Bausachen ja, dauern in der Regel aktuell weiterhin noch bis zu 3 Jahre. Und das ist natürlich echt schwierig, wenn man darüber nachdenkt, dass BürgerInnen 3 Jahre darauf warten müssen, bis sie an ihr Recht kommen. Und ich finde, auch da können Juristen und Juristinnen ansetzen, dass entsprechende Verfahren beschleunigt werden, ne? Indem man eben auch an Gerichten entsprechende Legal Operations, Designmaßnahmen, ne? Also dass man solche Design Thinking Prozesse durchführt, damit man erkennt, wo hakt es und warum laufen entsprechende Verfahren so, wie sie aktuell laufen.
Ja, finde ich einen total wichtigen Punkt, auch zu sagen, wir müssen im Rechtsbereich, in Gerichten, ob das Gerichte oder Kanzleien oder wie auch immer sind, wir müssen auch mehr mal in die Retro gehen. Und Legal Design ist ja auch so eine Möglichkeit, halt in der Retroperspektive mal eine Analyse zu machen, was hat denn nicht so richtig gut geklappt, damit man dann auch Counter Measures, also irgendwelche Maßnahmen, um das Ganze in Zukunft besser zu machen, einführen kann. Das ist etwas, was wir, finde ich, erstaunlich wenig zu machen scheinen. Also ich habe das noch sehr selten mitbekommen, dass sowas passiert.
Ja, es gibt ja immer wieder, es gibt schon Initiativen, aber wie du sagst, es gibt, wenn, sind sie aktuell also noch zu wenig verbreitet. Und sie sind auf jeden Fall noch nicht im öffentlichen Baurecht angekommen.
Ja, und im Vergleich zu Unternehmen auch besonders, ne? Weil in Unternehmen, ich kenne das aus ganz vielen Kontexten, besonders aus Startups, ein bisschen weniger aus Corporates, aber auch in größeren Unternehmen, dass man halt so regelmäßige Retros nach Projekten hat und sagt, hey, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir noch anpassen? Und dieses ganze Vorgehen, was ja auch eine Art von agiler Methode ist, und diese Art des Vorgehens sehe ich jetzt im Justizsektor. Fällt mir jetzt im Moment kein Beispiel ein. Also, falls es jemand hört und der oder diejenige sagt, okay, da gibt es schon was, wäre ich echt super interessiert, darüber mehr zu erfahren. Also, meldet euch total gerne. Meine These wäre jetzt, dass es da nicht so viel gibt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Auf die Folge bin ich sehr gespannt.
Vielen Dank für das Teilen, Angetrin. Ich finde es mega cool, dass du uns wirklich auch mal anhand so eines ganz konkreten Projekts gezeigt hast, wie das aussehen kann, und finde auch deinen eigenen Weg inspirierend, zu sagen, hey, so hat sich das für mich entwickelt von diesem Punkt. Mich hat einfach total viel interessiert, bis zu diesem Moment, wo ich verstanden habe, hey, Legal Design führt für mich einfach die ganzen Fäden zusammen. Und ich finde, deine Begeisterung für das Thema ist auf jeden Fall richtig spürbar, und das finde ich echt total schön. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte, Nadine.
So, das war die heutige Episode, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich mal sehr über euer Feedback an die info@legalie.law oder auch gerne per persönlicher Nachricht an mich bei LinkedIn. Ich freue mich echt immer total über euer Feedback, eure Gedanken zur Folge, und an dieser Stelle auch wirklich ein ganz großes Dankeschön an alle, die mir schon irgendeine Form von Reaktion auf den Podcast geschickt haben. Und das sind mittlerweile ganz schön viele. Das ist wirklich ein, ja, total großes Geschenk und eine große Motivation zum Weiter. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung beschenkt bei iTunes oder Spotify. Und natürlich, falls ihr das noch nicht macht, wenn ihr dem Podcast folgt. Und ja, es ist kurz vor Weihnachten, und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein paar ruhige Tage. Und die wünsche ich euch auf jeden Fall. Und jetzt noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer du ihn verbringst.